Apple, Freche Freunde, der Friseur Romeo und Julia, Happy Po, die Kuh, die lacht oder Zalando. Was all diese Begriffe gemeinsam haben. Es sind Namen für Produkte, Marken, Unternehmen oder Selbstständige, die damit am Markt auftreten und Kunden für sich begeistern wollen. Aber was zeichnet einen starken Namen aus? Welche Namensfallen sind zu vermeiden? Wie findet man den passenden Namen? Und wo gibt es Hilfe bei der Namenssuche? Antworten darauf gibt diese Folge des Podcasts von Passion for Business. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge rund um das Thema Namensfindung. Mein Name ist René Klein, Gründer und Geschäftsführer von Passion for Business. Mit dabei ist wie in der ersten Folge Marc Leiblein. Marc ist einer der Experten zum Thema Namensfindung im deutschsprachigen Raum. Er hat ein Buch geschrieben, er führt ein Unternehmen, das bei der Namenssuche hilft und er hat zusammen mit anderen eine Software gegründet, die verschiedene Tools rund um das Thema Namenssuche anbietet. Marc, machen wir direkt weiter. Jetzt haben wir unseren großen Wortschatz und aus den Wörtern werden nun Namen gebaut. Ein Namenstyp sind bildhafte Namen. Marc, was sind Beispiele für bildhafte Namen und wie baue ich solche Namen?
Also bildhafte Namen erzeugen ein Bild oder eine Assoziation von dem Thema oder um das, von dem, um was es geht, und beschreiben es nicht direkt, wie das ein beschreibender Name tun würde. Beispiele wären Nissan, ist glaube ich der Hersteller, Nissan Leaf, platt quasi auf Deutsch übersetzt, als passendes Bild, so ein Umwelt-Naturbild für ein Elektroauto. Das heißt jetzt nicht E-Mobility oder irgendwas, sondern heißt einfach Leaf, Laubblatt. Oder was es auch gibt, ist Friday. Das ist ein, glaube ich, amerikanisches Startup, für die Versicherungen anbietet. Fragt man sich vielleicht erstmal so, okay, was hat das mit Versicherung zu tun? Aber beim zweiten Nachdenken kommt man dann darauf vielleicht, okay, Friday ist eigentlich ein ganz, ganz cooler Tag, weil das ist der Tag vor dem Wochenende, der Ausblick aufs Wochenende. Das für Versicherungen genommen ist ja dann mal irgendwie ein ganz anderer Ansatz. Und was auch ein lustiger, bildhafter Name ist, Einhorn für diese Kondommarke, diese vegane Kondommarke, die sehr bildhaft im Prinzip ist, wenn man da zweimal drüber nachdenkt oder mal kurz drüber nachdenkt. Und diese Bilder helfen quasi Namen zu finden, die einzigartiger sind, als wenn man das ganze Thema direkt beschreibt. Was man dazu sagen muss, bildhafte Namen, also Namen von, das können Namen von Göttern sein, von Ländern oder irgendwelchen geografischen Bezeichnungen, von Planeten wie Saturn oder was auch immer, die sind natürlich schon auch beliebt immer gewesen und es ist gar nicht so leicht, solche Bilder überhaupt noch zu finden, die man auch nutzen kann. Das heißt, wenn man solche Bilder von Tieren, von Obst, Gemüse oder was auch immer von irgendwelchen Wörtern verwendet, muss man heute schon sehr tief wühlen und dann eher in die Richtung, ich sage jetzt mal, abgelegene Orte oder sehr exotische Unterarten von Tieren oder so irgendwas suchen, um dann noch was zu finden, was überhaupt verwendbar ist. Aber da gibt es schon noch sehr viele Themen und da lohnt sich es auch mal zu recherchieren. Das habe ich vielleicht noch vergessen, also bei der ganzen Wortschatzsuche, wo man ja dann idealerweise auch schon mit bestimmten Fragen nach tollen Wörtern gesucht hat, kann es natürlich gut sein, dass solche bildhaften Wörter dabei sind, die sich vielleicht direkt als Name eignen. Also das ist dann quasi schon der erste Schritt hin zu dem bildhaften Namen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes zu dieser Folge.
Es gibt auch die Kunstnamen. Wie baue ich einen Kunstnamen?
Bei den Kunstnamen ist es so, dass man tatsächlich da noch aktiv werden muss. Denn Kunstnamen sind solche Namen, die nicht so im Duden drinstehen, sondern die mehr oder weniger erfunden sind. Und erfunden heißt, dass ein Wort vielleicht verändert ist, ein Buchstabe weg ist oder zusätzlich dazukommt, wie jetzt bei Kinder Pingui zum Beispiel oder der Kosmetikmarke Love, wo hinten das E fehlt, wo was drangehängt wird, wie bei Lieferando. Oder, und da wird es dann schon schwieriger, wo verschiedene Wörter zusammenkommen. Das ist sind sogenannte Verschmelzungen oder man nennt sie auch Kofferwörter, wie der Ausdruck Brexit, den ja jeder kennt, aus Britain und Exit. Oder ich habe da so ein, bei der Vorbereitung für die Sendung hier, bin ich noch über den Namen Onik gestolpert, was ich total lustig finde, für einen veganen Honig, ohne Honig, Onik. Das ist auch so ein Kofferwort. Und ein weiteres Beispiel, was auch viele kennen, ist Pinterest. Das ist dann sehr schicke Zusammenfügung von zwei verschiedenen Wörtern, die zusammen ein neues Wort ergeben, aber trotzdem quasi relativ gut erklären, wenn man den Namen anschaut, um was es da geht. Genau, und so, das ist auch eigentlich so der große Vorteil von Kunstnamen, dass man da es recht viel reinpacken kann, aber trotzdem was Einzigartiges schaffen kann, was eben noch nicht im Markt vorhanden ist. Und ja, man kann das Ganze so weit treiben, dass die Kunstnamen dann so stark verändert werden, dass man eben gar nicht mehr erkennt, was dahinter steckt bei so einem Namen wie Zalando zum Beispiel oder Trello für diese To-Do-App. Weiß eigentlich keiner, was das bedeutet. Und man kann da höchstens so einen gewissen Klang erzeugen oder irgendwie so einen Style. Aber da geht es dann nicht mehr darum, um was geht's da eigentlich, sondern diese Fantasienamen, wie wir sie dann nennen, sind dann quasi vollkommen blank und man kann die dann eben mit den restlichen Kommunikationsmitteln dann aufbauen mit Logo, Gestaltung und Werbung und so weiter.
Gut, dann nehmen wir da einfach mal jetzt das Beispiel von unserer Kosmetikmarke Love. Über die Wortfelder Kosmetik bin ich bei vielleicht dann Liebe zum Körper gelandet. Aus Liebe habe ich Love gemacht, also übersetzt. Und dann lasse ich das E einfach weg und schon habe ich meinen Kunstnamen Love kreiert.
Das wäre jetzt im Prinzip eine schnelle Methode. Man kann ausprobieren, wie sieht das Ganze aus, wenn ein paar Buchstaben weg sind, wenn ein paar dazu macht. Man muss natürlich dann prüfen, wie das Ganze sich auch nutzen lässt und ob da nicht schon viele andere auf die Idee kamen. Und je kürzer das Ganze ist, desto schwieriger könnte es natürlich dann auch werden. Aber das ist quasi so eine einfache Herangehensweise an das Thema.
Dann lass uns den Prozess der Namensfindung noch an einem Beispiel durchgehen. Nehmen wir bekannte Marke Jack Wolfskin. Wie könnte da das ausgesehen haben, über die Wortfelder, die Worte final zum Namen zu kommen?
Ja, das ist tatsächlich, soweit ich das auch in Erinnerung habe, so eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Also einmal, Jack Wolfskin ist ja eine Outdoor-Bekleidungsmarke und die hätten sich ja auch genauso gut, ich sage jetzt mal, Wild Nature oder so nennen können. Das wäre vielleicht so das Naheliegendere erstmal. Wolfskin, da haben wir einmal den Wolf als Bild für die Natur. Das sind wir bei den bildhaften Namen. Und ergänzt durch, ja, ist eine Beschreibung ist auch nicht, ist eigentlich ein zweites Bild, Skin, die Haut für die Kleidung, Wolfskin. Das ist ein Doppelbild zusammengefügt. Und danach kombiniert ganz frech mit einem Eigennamen, den es, soweit ich weiß, nicht gibt, also ein erfundener Name. Und so kommt dann quasi so eine Art erfundene Person dabei heraus, mit die das Thema gleichzeitig im Namen andeutet.
Zu den Namenstypen gehören auch die beschreibenden Namen, wie es auch schon ein paar Mal angeklungen ist. Aber was verbirgt sich genau dahinter und was sind Beispiele dafür?
Beschreibende Namen ist das, mit dem wir eigentlich am meisten zu tun haben, gerade auch so im Bereich Selbstständige. Das ist dann zum Beispiel Vorname plus Tätigkeit. Das heißt Müller Unternehmensberatung oder Fitness Coaching Christian Meyer, oder auch einfach solche Produkt- beziehungsweise Angebotsbeschreibungen wie, was könnte man da sagen, Nageldesign, heißt einfach nur Nail Design, heißt dann der Laden, oder Holzofenpizzeria. Man beschreibt quasi im Namen, um was es geht und was man kriegt, ganz direkt.
Das klingt jetzt aber nicht besonders kreativ. Was kann man tun, um einen Namen zu finden, der mehr Unterscheidungskraft besitzt?
Genau, da muss man auf jeden Fall, also da sieht man dann auch, dass sich derjenige vielleicht noch gar nicht so arg mit dem Thema befasst hat, vielleicht auch, weil er gar nicht auf die Idee gekommen ist. Da hilft es dann auf jeden Fall, in die Wortschatzsuche einzutauchen und sich einfach mit dem Thema zu befassen. Und dann, wenn wir jetzt bei Nageldesign sind, da gibt es ja dann viele, wie bei Kosmetik auch vorhin, viele Möglichkeiten, hier mit Farben und sonst was zu spielen, und finde da tolle Bilder und dadurch auch dann einen kreativeren Namen.
Häufig findet man auch Abkürzungen als Firmen- oder Produktname. Wann kann das sinnvoll sein?
Bitte nicht. Zum Glück kommen die wenigsten noch auf die Idee, Abkürzungen zu nehmen. Manchmal macht es noch Sinn, vielleicht für Produktnamenszusätze oder sowas. Aber ansonsten, also es war früher, war es einfach normal, dass man sich entweder einen beschreibenden Namen gegeben hat, also zum Beispiel Siemens war einfach der Gründer, oder McDonald's war auch der Gründer. Und irgendwann danach kam es dann dazu, dass die Abkürzungsfirmennamen und Markennamen dazugekommen sind. Und das sind im Prinzip die Kurzversion von beschreibenden Namen. Ich möchte ziemlich viel, ich habe einen sehr langen Namen, eine Beschreibung, und kürze die einfach ab. Bayerische Motorenwerke, daraus wird BMW. Edeka, Rewe, was es da alles gibt, bis hin zu Haribo, sind alles Abkürzungen, mehr oder weniger kreativ. Und ja, Abkürzungen sind eigentlich kaum empfehlenswert heutzutage, weil wenn man sieht, man verwechselt es zwar manchmal, bei BMW speziell, sagen noch viele, ist doch ein cooler Name und so, aber der Name an sich ist überhaupt nicht cool, sondern die Marke ist halt cool, ne, was die geschaffen haben. Wenn ich jetzt komme und sage, nenne mich SCR, dann hört sich das wenig sexy an, man kann sich nichts drunter vorstellen, und es ist ja sehr austauschbar. Das heißt, wenn man in diese Abkürzungsrichtung geht, dann sollte man schauen, dass man daraus eher ein Akronym macht. Sowas wie Haribo hört sich dann quasi an wie ein Fantasiename, eigentlich ein moderner, obwohl es eine Abkürzung ist, in dem Fall für Hans Riegel Bonn. Aber es ist halt nicht als Abkürzung gesprochen, sondern wie ein Wort. Und da in diese Richtung kann man schon gehen. Und diese Bilder helfen, quasi Namen zu finden, die einzigartiger sind, als wenn man das ganze Thema direkt beschreibt. Was man dazu sagen muss, bildhafte Namen, also Namen von, das können Namen von Göttern sein, von Ländern oder irgendwelchen geografischen Bezeichnungen, von Planeten wie Saturn oder was auch immer, die sind natürlich schon auch beliebt immer gewesen, und es ist gar nicht so leicht, solche Bilder überhaupt noch zu finden, die man auch nutzen kann. Das heißt, wenn man solche Bilder von Tieren, von Obst, Gemüse oder was auch immer, von irgendwelchen Wörtern verwendet, muss man heute schon sehr tief wühlen und dann eher in die Richtung, ich sage jetzt mal, abgelegene Orte oder sehr exotische Unterarten von Tieren oder so irgendwas suchen, um dann noch was zu finden, was überhaupt verwendbar ist. Aber da gibt's schon noch sehr viele Themen, und da lohnt sich's auch mal zu recherchieren.
Dann bleiben noch die Namensnamen. Was verbirgt sich dahinter?
Die Namensnamen, so haben wir es genannt, auch für unser Buch, gibt's auch schon länger, zum Beispiel im Bereich Modedesign, wo es Marken gibt wie Bruno Banani oder René Lazar, wo man denkt, da steckt ein großer Designer oder so dahinter, aber die Namen sind tatsächlich erfunden, sollen halt so eine gewisse Aura versprühen. Aber die sind jetzt gerade im Startup-Bereich in letzter Zeit schon sehr beliebt. Und zwar, also geht es darum, nicht eine Firma nach dem Gründer zu benennen, sondern einen fiktiven Namen auszuwählen, wie beispielsweise, was gibt's da alles, Emma Matratze oder Oscar Versicherungen und solche Sachen. Das geht häufig allein nur mit einem Vornamen oder auch in Kombination mit einem erfundenen Nachnamen oder mit einem erfundenen Wort. Wir haben mal den Namen vor ein paar Jahren gemacht, Simon Pure. Das ist auch so eine Kombination für so eine Gastrokette. Da ist quasi dieser Simon, den gibt's da nicht im Unternehmen, sondern der wurde dazu erfunden und halt Pure vermittelt eben, dass es hier um gesundes, pures Essen geht.
Viele Unternehmen verbinden dann mit ihrem Namen auch eine Geschichte, ob frei erfunden oder nicht. Wie wichtig ist dieses Story bzw. Name-Telling?
Name-Telling, schöner Ausdruck. tatsächlich wird es immer wichtiger. Also generell Storytelling, also Geschichten erzählen rund um eine Marke, um ein Geschäft, ist ja ein großes Thema. Und da dreht sich ja alles drum in der Kommunikation heutzutage. Und es ist einfach so, erstmal ist es schön, eine Antwort zu haben, wenn ein Kunde oder ein Interessent zu einem kommt und fragt, was bedeutet denn der Name eigentlich? Oder wie seid ihr denn da drauf gekommen? Und wenn man dann erklären kann, was der Name bedeutet, was man sich gedacht hat, und idealerweise vielleicht da sogar eine originelle Geschichte dazu erzählen kann, dann ist das natürlich ein großer Vorteil, den man in der ganzen Kommunikation dann auch einsetzen kann. Sei es auf der Webseite oder halt in Gesprächen einfach auch nur.
Nun biegen wir bei der Namenssuche auf die Zielgerade. Wir haben mit den Wortfeldern viele Wörter gefunden, haben verschiedene Namen entwickelt. Bleibt noch das Thema Schutzrechte. Also kann ich diesen Namen schützen oder verstoße ich möglicherweise gegen bestehende Schutzrechte? Von daher die Frage, muss ich immer zum Anwalt?
Also im Zweifel immer, aber ich plädiere dafür, gerade dass Startups und Gründer, die auch in der Regel kein Riesenbudget haben, dass die erstmal selbst tätig werden und man kann auch im Vorhinein erstmal viel tun, sodass man, wenn man zum Anwalt dann geht, was man schon tun sollte, oder vielleicht zur IHK oder irgendeiner Beratungsstelle, dass man mit einem Namen dorthin geht, der eine große Chance hat, tatsächlich auch grünes Licht zu bekommen und nicht gleich abgelehnt wird. Und da hilft aber jetzt nicht nur eine reine Google-Recherche. Das ist gut für den Anfang, weil man da einfach schnell auf irgendwelche eklatanten Sachen stoßen kann, sondern man sollte auch tatsächlich eine Domain-Recherche machen. Das heißt, man nimmt sich ein Tool, einen Domain-Anbieter, gibt das Wort ein, schaut am besten möglichst viele Endungen durch und guckt, was verbirgt sich denn hinter den ganzen Domains. Ist da vielleicht sogar schon Wettbewerber oder ist da irgendwas, was Unangenehmes dahinter, was leider auch nicht so selten passiert, dass dann irgendwas mit Glücksspiel kommt oder Waffen oder sonst was. Und dann kommt es natürlich, was man nicht umgehen darf, ist die Markenrecherche, die wir auch schon angesprochen haben. Und hier ist es so, da kann man, wenn man sich ein bisschen schlau macht, auch schon einiges selber machen und checken und findet dann auch vielleicht auch schon Sachen. Aber es reicht nicht, einfach auf die Seite vom DPMA zu gehen, vom Deutschen Patentamt, Patent- und Markenamt, und dann das Wort einmal einzugeben und dann kommt kein Treffer und man sagt, juhu, man kann den Namen verwenden. So leicht ist es nicht, sondern da muss man sich auch ein bisschen mit den Themen ähnliche Marken und sowas beschäftigen.
Okay, also auch schon ein paar Abwandlungen von meinen Namensfavoriten eingeben, um zu schauen, ob es da Ähnlichkeiten, Überschneidungen gibt.
Genau, das wäre sinnvoll, dass man verschiedene Schreibweisen ausprobiert, gerade wenn man was erfunden hat, dass man auch hier guckt, wenn ich jetzt zwei S drin habe, dass ich mal schaue, oder zwei O im Namen drin habe, was kommt, wenn ich nur ein O eingebe, also solche Sachen, ne? Da kann man schon einiges rauskriegen im Vorhinein. Und wenn man da fleißig gewesen ist, dann ist die Chance auch viel höher, wenn man dann zum Anwalt zum Beispiel geht und es zu einer Markenanmeldung kommen kann, dass der den Namen auch wirklich dann durchwinkt und sagt, das können wir probieren mit dem Namen, ne?
Denn jeder Name, der vom Anwalt geprüft wird, kostet natürlich extra.
Genauso ist es, ja, weil sonst geht man hin mit seinem Namen, den man so toll findet, und der sagt, der prüft den Namen, kriegt dafür ein paar hundert Euro und sagt aber, sorry, leider geht es nicht. Bitte neuen Namen liefern.
Wenn ich auch die Hürde der Schutzrechte genommen habe, kann es aber sein, dass ich 3 bis 5 Namen habe, aus denen ich dann den finalen Namen wählen muss. Dann frage ich doch einfach im Bekanntenkreis oder am besten noch die Mitarbeiter, welcher Name gefällt euch am besten, oder?
Genau, das habe ich am Anfang schon mal erwähnt, bitte jetzt nicht unbedingt. Man kann sowas machen, aber man sollte das dann höchstens nutzen, um vielleicht auf Dinge aufmerksam gemacht zu werden, an die man vielleicht gar nicht gedacht hat. Dafür ist sowas hilfreich. Aber die Entscheidung sollte man schon selber fällen, oder das Gründerteam sollte immer die Entscheidung fällen, weil andere können niemals diese ganzen Aspekte kennen, die man im Kopf hat, die, was man erreichen will, was man ausdrücken will und so weiter, was da für Anforderungen dahinter sind. Und dann kriegt man, wie ich anfangs gesagt habe, nur eine subjektive Meinung, und die hilft in der Regel nicht wirklich weiter, weil jeder, der eine sagt dann, finde ich jetzt nicht so toll den Namen, der andere sagt, den finde ich doof, der eine meint, ja, ist ganz okay. Und was da nicht durchkommt, ist, dass ein Name, egal was für ein Name es ist, solange er nicht komplett beschreibend ist, braucht immer einen Gewöhnungseffekt, immer eine Eingewöhnungszeit. Wenn man den Namen dann erstmal verwendet, als Logo sieht und den dann im Geschäftsalltag quasi benutzt und der jetzt nicht komplett abwegig ist, dann wird der sehr schnell normal und dann gewöhnt man sich an fast jeden Namen eigentlich. Selbst wenn wir uns mal vielleicht daran erinnern, an berühmte Namen, wenn wir die zum ersten Mal gehört haben, wie Google, sage ich gern zum Beispiel, ist ja eigentlich ein, ich kann mich daran erinnern, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass es da so eine Suchmaschine gibt, die Google heißt, habe ich erstmal gefragt, Google, okay, wie schreibt man das? Und es hört sich aber ulkig an. Nach ja ein paar Mal benutzen wird es normal, egal wie ulkig oder fremd der Name wirkt.
Wenn ich dennoch Feedback zu meinen Namensalternativen einsammeln möchte, wie würdest du vorgehen, damit das Feedback eben nicht ist, boah, finde ich gut, finde ich nicht so gut oder puh, kann ich nicht sagen. Was sind deine Tipps?
Dann würde ich auf jeden Fall, das ist auch empfehlenswert, das zu machen, ein paar Leute fragen, und zwar mit so subjektiven Fragen. Also nicht diese Geschmacksnummer, sondern beispielsweise, ich bringe eine Software raus, die sich um das Dateienmanagement kümmert, Datenmanagement am Computer, dass man Daten organisieren kann. Dann könnte ich fragen, welcher Name vermittelt den Eindruck von Ordnung oder Übersicht zum Beispiel? Oder beim Thema Laufschuhen, was ich anfangs gesagt habe, welcher Name vermittelt den Eindruck von Vitalität oder Sportlichkeit oder sowas, ne? Also immer so irgendwie andeutendes Thema, und dann kann derjenige nicht antworten mit gefällt mir oder gefällt mir nicht oder finde ich doof, sondern kann halt dann überlegen, könnte das passen, und damit kann man dann viel mehr anfangen.
Das heißt, ich greife dann wieder auf die wichtigsten Eigenschaften zurück, die das Produkt kennzeichnen. Beim Sportschuh beispielsweise Vitalität, Dynamik, und dann lasse ich prüfen, welcher der Namen am ehesten diese Eigenschaften repräsentiert. Mhm. Oder ich prüfe den Namen auf Einzigartigkeit oder Innovationsgrad und lasse dahingehend abstimmen, aber eben nicht mit den Aussagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Oder ich schaue mir die Kriterien wie Einzigartigkeit oder Innovationsgrad für den Namen an und lasse dahingehend abstimmen, aber eben nicht nach dem Motto, gefällt mir nicht.
Genau, das muss ich natürlich auch selber machen, oder wenn ich ein Team bin oder ein Unternehmen, muss ich das auch erstmal tatsächlich selber machen. Ich greife mir diese wichtigsten Kriterien heraus, wie du gesagt hast. Also, und wir wollen, dass der Name einzigartig ist in der Branche, wenn das kann ein wichtiges Thema sein, oder dass er auch in 10 Jahren noch aktuell sein kann, auch wenn sich der Markt verändert, so suche ich mir so diese 3, 4, 5 maximal Kriterien heraus und kann dann da auch Punkte vergeben. Und dann kriege ich dadurch dann so ein Bild und kann die Namen viel besser einschätzen und dann auch dann so langsam meinen oder meine Favoriten dann festlegen. wo es übrigens auch gut ist, wenn man nicht nur einen hat, in dem man sich komplett verliebt und auf den man sich versteift, weil der, wie wir gesagt haben, auch immer noch später rausgeschmissen werden kann. Das heißt, es ist immer gut, so ein paar Ersatzkandidaten zu haben, mit denen man dann auch gut leben könnte.
Die finale Entscheidung obliegt dann aber dem Gründer, ob er damit auftreten möchte oder nicht. Und dann geht's los.
Dann geht's los, genau. Die Entscheidung am Ende bleibt beim Gründer oder beim Gründerteam. Und die kann ihm auch keiner abnehmen.
Entscheiden muss ich am Ende selbst. Aber als Gründer oder Unternehmer kann ich mir Hilfe bei der Namenssuche holen. Es gibt Agenturen, so wie eure, Crowdnaming-Plattformen oder Tools, die bei der Namenssuche helfen. Wenn sich jemand an euch als Agentur richtet, mit welchem Budget muss man da zum Einstieg rechnen, um einen Namen zu finden?
Also man sollte schon mit einem vierstelligen Betrag rechnen. Da geht es so im, ich sage jetzt mal, im niedrigen vierstelligen Bereich los. Und letztendlich hängt es dann stark davon ab, was für ein Name gesucht wird, also in welcher Branche sind wir da unterwegs? Will ich den Namen später mal als Marke anmelden? Und dann wo? Ist es nur in Deutschland oder Europa? Weil das heißt für uns dann, wenn der Name in Europa angemeldet werden soll, müssen wir im Vorhinein natürlich recherchieren. Unsere Ideen, können die überhaupt, gibt es die vielleicht schon irgendwo in Europa? Das heißt, der Aufwand ist dann deutlich höher. Anforderungen an Domains, wenn man möchte, dass gewisse Domains frei sind, machen das Ganze ein bisschen schwieriger. Und letztendlich auch der Zeitfaktor hat natürlich auch damit zu tun. Ne? Wenn wir so expressmäßig unterwegs sein müssen, ist es in der Regel für uns natürlich aufwendiger zu organisieren, als wenn jemand kommt und sagt, ich möchte in 6 Monaten starten und wie können wir denn da zusammenkommen? Da haben wir dann können wir besser planen und das ist natürlich dann auch günstiger umzusetzen, als wenn wir kurzfristig was organisieren müssen.
Wenn ihr euch auf die Namenssuche begebt, wie viele Wörter oder Namen sammelt ihr?
Es ist tatsächlich so, dass wir an Wörtern für den Wortschatz mehrere hundert Wörter sammeln eigentlich, mit denen wir arbeiten können. Und wir haben auch häufig mehrere Namensideen dann oder entwickeln wir Namensideen, das geht ja zueinander über dann manchmal bei uns. Wir haben schon Projekte gehabt, da haben wir weit über 1000 Namensideen am Ende gehabt und haben die dann geprüft, europaweit, auch vielleicht mit Amerika oder so. Und von diesen 1000 Namensideen sind am Ende gerade mal 20 oder 25 überhaupt durchgekommen. Das ist bei so internationalen Projekten durchaus normal. Wenn man das jetzt ein bisschen runterbricht, dass das vielleicht dann nicht so eine ganz große Nummer ist, heißt es aber in der Regel schon, dass ein paar hundert Wörter, Namen und so weiter gesucht werden und auch gefunden werden.
Crowdnaming-Plattformen sind auch ein Weg, um einen Namen zu finden. Wie funktioniert das und wofür eignen sich diese Plattformen aus deiner Sicht?
Ja, die Crowdnaming-Plattformen, die funktionieren so, dass es da ganz viele Kreative gibt, also mehr oder weniger Kreative. Und man geht dort als Gründer zum Beispiel hin und sagt, ich brauche einen Namen für mein Business. Das dreht sich um das und das Produkt oder die und die Dienstleistung. Schlag mir mal Namen vor. Und dann sind da hunderte von Leuten oft oder dutzende, hunderte Leute, die schlagen dann eben Namen vor, die ihnen spontan einfallen. Manche machen sich auch ein paar mehr Gedanken und die versuchen, den Zuschlag zu kriegen und halt den Namen zu nehmen, den du quasi dann am Ende wählst. Und weil nur derjenige, dessen Name dann gewählt wird, der kriegt dann auch ein Honorar, das man vorher festgelegt hat. Also das kann ganz lustig sein und sorgt häufig für riesige Listen von Namen. Ich finde es sinnvoll, wenn man das möchte, das so dazuzunehmen, als quasi als Brainstorming-Erweiterung, sich da jetzt nur drauf zu verlassen, sehe ich ein bisschen kritisch, beziehungsweise man kann es mal versuchen. Wenn es nicht geht, muss man halt noch weitere Kanäle anzapfen. Aber ja, es findet auf diesen Plattformen natürlich auch keine große Prüfung der Namen statt. Und man hat dort mit vielen Leuten theoretisch zu tun, mit denen man gar nicht direkt reden kann, die natürlich jetzt sich nicht so einlesen können in das Thema und halt dann einfach mehr oder weniger spontan ihre Ideen abgeben.
Online-Tools zur Namensfindung hast du auch mitentwickelt. Wie helfen eure Tools?
Ja, also wir haben verschiedene Tools und Produkte im Angebot. Einmal die Toolbox von NameRobot, das ist quasi eine Sammlung von verschiedenen Namensgeneratoren, die einen einfach Ideen liefern können und Inspiration liefern. Dann haben wir was entwickelt, wo wir auch noch stark dran sind, das weiterzuentwickeln, das heißt Namefruits. Das ist eine geführte, ich sag mal intelligente Namensfindungsmaschine. Man kriegt dort Fragen gestellt zu seinem Projekt und muss die beantworten. Und die Software lernt quasi dazu, schlägt einem Namen vor, den man bewerten muss. Und so wird das Ganze weitergeführt, bis man dann hoffentlich am Ende einen oder mehrere Namen hat, die einem gefallen. Und was wir auch noch haben, ist Namescore. Wenn man eben Namensideen schon gefunden hat, kann man die da reinschmeißen und es wird sehr schnell durchgeprüft. Man kriegt dann quasi ein PDF, eine PDF-Auswertung, wo drin steht, ob der Name schon als Marke geschützt ist, zum Beispiel, welche Domains frei sind, welche Social-Media-Accounts frei sind. Und auch sowas wie, wie klingt denn der Name? Ist der zum Beispiel feminin oder maskulin? Klingt der eher innovativ oder traditionell? Solche Sachen kriegt man da auch genannt. Und das kann einem dann auch bei der Entscheidungsfindung dann einfach helfen.
Was kosten die Tools, wenn ich die einsetzen möchte?
Viele der Tools kann man kostenlos nutzen und die Kosten, die Premium-Funktionen, die man dazu buchen kann, das geht so in einem Bereich ab ca. 30 Euro los.
Also durchaus überschaubar für das Budget der Namenssuche.
Ja, gerade für Gründer und Startups.
Marc, vielen Dank. Wir haben jetzt unglaublich viele Themen rund um die Namenssuche gestreift. Ich glaube, mit deinen Tipps und Methoden fällt die Namenssuche auf jeden Fall leichter. Man vermeidet eine ganze Reihe an Stolperfallen. Ja, und der Anfang ist gemacht, sodass nun jeder auf die kreative Namensfindung gehen kann.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch Spaß gemacht, über mein Thema zu sprechen. Wir haben echt viel da reingepackt. Da müssten wir eigentlich fast 10 Stunden darüber reden, aber das geht natürlich nicht. Ich hoffe trotzdem, dass relativ viel rübergekommen ist und dass da manche Gründer und Startups vielleicht jetzt auch auf neue Gedanken kommen und vielleicht auch Hilfe gefunden haben für das eine oder andere.
Vielen Dank für das Schlusswort. Wer Fragen an Marc hat, findet seine Kontaktdaten in den Shownotes. Mein Name ist René Klein. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Erfolg bei der Namenssuche und bis zum nächsten Mal.
Das war der Passion for Business Podcast. Alles rund um die Existenzgründung gibt es auf unserer Plattform für Gründer.de. Passion for Business. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden.